Ich möchte jetzt noch ein bisschen was sagen, konkreter zum Thema Gemeindegründung auf dem Land und versuchen, einiges ein bisschen zu verallgemeinern. Das Gemeindegründung in ländlichen Gebieten heißt ja, wir wollen, und ich denke, da sind wir uns alle einig, Gemeinde aufbauen, die besteht aus Menschen, die ganz persönlich Jesus als ihren Retter angenommen haben. Also wir sind ja der Überzeugung, dass man nicht durch Verwandtschaftsbeziehungen auch Christ wird oder durch die Säuglingstaufe oder Mitgliedschaft in einer Großkirche, sondern durch eigene Lebensübergabe, Glauben und Buße. Und das zweite, ländliche Gebiete, da muss man sich fragen, ja, was bedeutet das denn, ländliche Gebiete? Ja, kann man das irgendwie genauer fassen? Ich hatte vorhin gesagt, ein Dorf ist bis 5000 Einwohner. Das stimmt natürlich nur bedingt. Von der Statistik wird das oftmals so gesagt, so eingegrenzt. So 5000 Einwohner und weniger ein Dorf, 5 bis 20.000 eine Kleinstadt, 20 bis 100.000 eine Mittelstadt und dann Großstadt. Ja, aber wir kennen ja auch das Stadtrecht, ja, das früher Dörfern verliehen wurde, die zu Städten wurden. Und da gibt es auch eine Vielfalt von kleinen Städten oder von großen Dörfern, wo sich das nicht so ganz treffend immer sagen lässt, was ist jetzt dörfliches oder ländliches Gebiet. Auch aus meiner Herkunft bin ich in zwei Orten jetzt eigentlich zu Hause. Einerseits mein Heimatort Maulburg, südlichen Schwarzwald. Das ist ein Ort, der sehr von der Landwirtschaft geprägt war. Ja, bis so nach dem Zweiten Weltkrieg und früher schon. Dort gab es fast in jedem zweiten Haus irgendwo noch einen Ziegenstall oder da, wo man noch eine Kuh hatte und andere Tiere und natürlich Bauernhöfe. Aber im Laufe der letzten 40 Jahre ist aus diesem Dorf mit knapp 4000 Einwohnern ist ein Industriedorf geworden. Ja, wir haben in Maulburg heute circa noch 5 Bauern, die praktisch ihr Brot verdienen mit der Landwirtschaft. Und wir haben in einem Dorf mit knapp 4000 Einwohnern 2500 Arbeitsplätze in der Industrie. Also Elektronikindustrie, Mess- und Regeltechnik, Maschinenbau. Und jetzt stellen wir das ostfriesische Dorf Lammertsveen gegenüber. Das ist ein Dorf mit 450 Einwohnern. Viel Landwirtschaft. Es gibt nur wenige Geschäfte dort. Es gab bis vor kurzem eine libanesische Familie als Asylbewerber im Dorf. Der wird jetzt nicht mehr dort wohnen. Und natürlich der Großteil ist evangelisch-lutherisch geprägt. Katholiken gibt es nur ganz einzelne. Es wäre auch interessant zu wissen, wie viele Gemeinden, jetzt die ich besonders auch aufgelistet habe in der Auflistung der selbstständigen Gemeinden in Deutschland, die nicht charismatisch sind, wie viele von diesen Gemeinden sind in ländlichen Gebieten? Ja, das ist vielleicht noch eine kleine Aufgabe. Nachher beim Ausgang, schreibt mal hinter eurer Gemeinde, ob ihr auch auf dem Dorf oder in ländlichen Gebieten arbeitet, in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt. Das wäre auch eine Hilfe für mich. Aber ich denke, das ländliche Gebiet ist sehr unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wo man arbeitet, ob jetzt in Bayern oder in Südbaden oder vielleicht in Ostfriesland, in anderen Gebieten. Die Frage drängt sich auf, ist das überhaupt nötig, ja, in einem Dorf eine Gemeinde zu gründen? Ja, lohnt sich das denn überhaupt? Ja, es gibt so eine große verlorene Welt, viele Milliarden Menschen, mehrere Milliarden Menschen haben das Evangelium noch nie gehört. Und jetzt arbeitet man da in einem Dorf, müsste man nicht sich konzentrieren auf Großstädte. Ja, jeder dritte Einwohner der Bundesrepublik, also noch vor der Vereinigung, das war 1986, lebte in einer Großstadt. Und 1993 gab es in Deutschland 83 Städte mit über 100.000 Einwohnern. Ja, wäre es nicht wichtig, hier sich zu konzentrieren? ja, ins Ruhrgebiet, in Frankfurt, in Hamburg, ja, in Würzburg oder in Augsburg, Regensburg, München, Stuttgart, Karlsruhe. Ja, wäre das nicht viel sinnvoller, dort zu wohnen und missionarisch tätig zu sein? Ja, ich hatte auch eine Kassettenserie mal gehört von George Peters, Missionswissenschaftler, der auch gesprochen hat über Paulus. Paulus, der Großstadtmissionar. Ja, und praktisch seine Strategie, große Zentren der damaligen Welt mit dem Evangelium zu erreichen, Gemeinde zu gründen und dann weiterzuziehen in andere Zentren. Oder auch eine Aussage, die ich gehört habe, Menschen gehen eher von dem Dorf zur Stadt, zu einer Gemeinde, als umgekehrt. Ja? Die Menschen gehen in die Stadt, ins Krankenhaus, ja, zum Einkaufen, ja, zu den verschiedenen Ämtern. Deshalb ist es wichtig, in der Stadt Gemeinde zu bauen, ja, weil da laufen die Leute hin. Ist das wirklich so, dass es keine Berechtigung gibt für Gemeindegründung auf dem Dorf? Ja, sind die Argumente für Gemeindegründung in der Stadt so überwältigend, dass man sagen muss, ich verschwende meine Zeit, wenn ich in einem Dorf arbeite? Ich glaube, dass wir das nicht so sagen können. Denn wir sind nicht in der gleichen Situation wie der Apostel Paulus am Anfang der christlichen Missionsbewegung. Wenn wir sagen, wir gründen Gemeinden in Deutschland, dann sind wir nicht die Ersten, die in unserem Land Gemeinden gründen. Ja. Und auch in der neueren Zeit, letzten 150 Jahre, wenn wir zurückblicken auf die Entstehung der ersten freien Gemeinden in Deutschland, ja, Johann Gerhard Onken in Hamburg oder Grafe im Ruhrgebiet, Brockhaus, das ist auch eine interessante Geschichte, was die Geschwister damals erlebt haben. Ja, das sind viele Gemeinden entstanden, die auch heute noch da sind, vielfalt oftmals. Und die sind in Städten, im Ruhrgebiet, in großen Zentren, die sind aber auch in Dörfern entstanden. Ja, wir stehen nicht am Anfang. Und auch Paulus hat es den Geschwistern am Ort überlassen, praktisch sich auszubreiten. Wenn wir 1. Thessalonicher Brief aufschlagen und das Kapitel 1 anschauen, dann lesen wir auch, dass die Geschwister dort in Thessalonich, sie haben ihr Gebiet durchdrungen mit dem Evangelium. Also von dort aus sind sie weitergegangen und ich nehme an, dass sie auch in die kleineren Orte gegangen sind. Ich habe jetzt noch nicht ein gründliches Studium gemacht, wie groß denn die Städte der Apostelgeschichte waren. Ja, wo ist denn Paulus überall gewesen? Waren nur in Ephesus oder in Antiochia in Syrien oder in den großen Zentren? Oder sind vielleicht auch dort kleinere Orte vorhanden, die er besucht hat, wo Gläubige dann Gemeindearbeit weitergeführt haben? Und was eigentlich ein wichtiges Argument ist für Gemeindegründung auch auf dem Dorf oder im Dorf, ich denke an 1. Timotheus 2. Ja, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und der Missionsbefehl Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Ja, und nicht nur die Menschen in der Stadt sind Gott wichtig, sondern auch die Menschen im Dorf. Ja, und oftmals können wir die Menschen im Dorf nur erreichen, wenn wir auch dort hingehen, sie verstehen lernen und auch bereit sind, unter ihnen zu leben. Also ich glaube, es ist auch sinnvoll und berechtigt, im Dorf zu arbeiten. Nur ich will vielleicht einschränken, wenn man keine andere Führung hat, dann würde man wahrscheinlich sagen, wir beginnen in einem zentralen Ort, wo viele Menschen leben. Ja, dann würde man diesen Aspekt betonen. Aber auch meine Mitarbeit in der Gemeindegründung in Lammertsveen ist aus einer Führung Gottes entstanden. Ja, dass Gott auch gezeigt hat, das ist zwar nicht der größte Ort in Deutschland und eine zentrale Position. Aber hier hat Gott Verbindungen geschaffen zu Geschwistern, die das Anliegen tragen, Gemeinde zu werden. Hier möchte mich der Herr auch gebrauchen. Ja, und Gott führt nicht nur nach Einwohnerzahlen, sondern hat auch andere Gründe und Argumente. Was sind jetzt typische Kennzeichen eines Dorfes? Ja, wo unterscheidet sich ein Dorf von einer Stadt? Ich denke, man darf nicht in den Fehler verfallen, dass man sagt, ja, im Dorf, das sind alles so die Rückständigen, die Konservativen, die keine Ahnung haben von moderner Technik und anderen Dingen. Ich denke, in unserer schnelllebigen Zeit, da gibt es auch auf Dörfern gibt's Computer, ja, und intelligente Menschen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass in Ostfriesland das sind die Hinterwäldler, ja, die keine Ahnung haben, die rückständig sind. Sondern da gibt es auch ganz pfiffige Typen, wie auch in vielen Großstädten natürlich. Und auch im Zuge der Nachkriegszeit, ja, und auch jetzt nach der Wende, nach der Wiedervereinigung und auch durch die vielen oder Asylbewerber, ist die Bevölkerung sehr verschoben worden in Deutschland. Ja. Wir haben zum Beispiel jetzt Nachbarn bekommen, die kommen aus der Großstadt, die kommen aus Berlin, aus Ost-Berlin, und andere Nachbarn, die sind zugezogen aus Bochum. Ja, also nicht unbedingt eine typische Dorfbevölkerung, nur Alteingesessene, sondern zunehmend ziehen auch neue Leute aufs Land, die oftmals auch vielleicht die Abgeschiedenheit suchen und die aber von ihrem Denken vielleicht noch Stadtbevölkerung sind. Auch der Rückgang der Landwirtschaft hat natürlich viel zur Veränderung der dörflichen Situation beigetragen. Ein Kennzeichen ist auch auf dem Land, was ich sehr schätze, die Überschaubarkeit. Ja, im Dorf, da kennt man sich, ja, oftmals mit Namen. Da weiß man, wie der Bäcker heißt, oder da kann man auch dem Briefträger mal einen Brief mitgeben. Ja, und da kann man solche Serviceleistungen auch bekommen, die man vielleicht in der Stadt nicht bekommt. Im Dorf, da ist es auch ein Dorfereignis, wenn jemand stirbt. Ja, Beerdigungen, wo viele Menschen Anteil nehmen. Und im Dorf, und das habe ich auch erlebt, wenn man da neu zuzieht, da kennen viele Menschen des Dorfes einen selber oftmals besser, als man die anderen Leute kennt. Ja, wir hatten auch bei uns einen Umbau jetzt in unserem eigenen Haus. Und der Maurer, der wusste mehr von mir, als ich von ihm. Also die Leute wissen gleich, wer ist man, wo kommt man her. Ja, und sie informieren sich. Und da kann man nicht so anonym arbeiten, hilfreich ist. Eigenes Haus und gepflegter Garten haben einen hohen Stellenwert, besonders auch in Ostfriesland, wo fast keiner in Miete wohnt, also besonders ganz auf dem Lande, in der Stadt ist es schon wieder anders. Ich habe aber auch gehört, dass die gepflegten Vorgärten nicht unbedingt immer der Fall sein müssen. Naturverbundenheit, viele Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, aber auch weite Wege zum Arbeitsplatz müssen in Kauf genommen werden. Ja, auch ein strukturschwaches Gebiet wie Ostfriesland lebt auch von den Pendlern, die weit fahren oftmals in die Städte. Dann das Wir-Gefühl ist ein besonderes Kennzeichen des Dorfes. Ja, besonders bei diesem Wettbewerb, unser Dorf soll schöner werden, habe ich das kennengelernt. Ja, wir wollen uns bemühen, wir wollen unsere Gärten und alles Mögliche in Ordnung bringen. Und dann, als dann der Wettbewerb ausgewertet war, wir haben auch gewonnen. Ja, wir haben jetzt eine Feier heute Abend, 20 Uhr treffen wir uns an der Schule. Das Wir-Gefühl, es wird auch viel mehr Wert gelegt auf Dinge, die sich vielleicht über Generationen bewährt haben. Bewährtes wird besser gewahrt, das Alte liebevoller gepflegt. Es muss nicht unbedingt etwas mit Rückständigkeit zu tun haben, aber man ist traditionsbewusst und man hält an manchen alten Traditionen fest. Ja, in Ostfriesland spielt das auch eine Rolle, die Verbindung zum Tourismus. Ja, ist auch von dem Tourismus sehr natürlich gefördert worden, dass Historisches noch mehr bewahrt wird. und dann auch natürlich gut vermarktet werden kann. Im Dorf ein Kennzeichen ist auch der Gruppenzwang. Ja? Niemand will sein Gesicht verlieren vor anderen. Es besteht eine Dorfmeinung. Ja? Und keiner will sich unbedingt außerhalb dieser Dorfmeinung bewegen. Von daher besteht auch ein besonderer Druck für Menschen, die sich jetzt einer freien Gemeinde anschließen. Und ich habe auch gemerkt, manchmal ist es so, dass Menschen eher und lieber in eine Nachbargemeinde gehen, in einen Nachbarort, um dort vielleicht die Entscheidung für Jesus zu treffen oder zu einer Evangelisation zu gehen, als im eigenen Ort. Ja, dass dies eher so der Fall ist, was man auch einplanen muss. Ein ruhiger Lebensrhythmus, der gewisse Dorftratsch gehört dazu. Also bei uns in Süddeutschland hatten wir auch eine Bauersfamilie, ganz typisch, man holte dort die Milch vom Bauern direkt, aber diese Frau, diese Bäuerin wurde immer die Zentrale genannt im Ort. Ja, das war die Zentrale. Wenn man irgendwas wissen wollte, die aktuellsten Nachrichten, ging man dorthin. Ja, und durch die Leute, die Milch geholt haben, wurden die Neuigkeiten hingetragen und wieder mitgenommen. Dann, ja. Ganz interessant. Und das ist immer gut, wenn in dieser Zentrale richtige, gute Neuigkeiten von einer neu entstehenden Gemeinde verbreitet werden. Es kann natürlich auch zum Negativen wirken, ja, wenn Gerüchte dort verbreitet werden, wie es bei uns in Maulburgwald der Fall war. Da ging das Gerücht herum, wir, die Einheimischen, müssen die Theologiestudenten, die dort eine Teestube angefangen haben, mit Lebensmitteln versorgen. Das war das Gerücht. Die haben gesagt, wir müssen Speck und so andere Sachen denen bringen und versorgen die materiell, was gar nicht gestimmt hat. Aber wir haben es auch anders erlebt, dass Gutes gesagt wurde. Vereinsleben, deshalb habe ich auch die Dias gezeigt vom Fußballverein, ist sehr prägend auch fürs Dorf. Gut, zur geistlichen Lage des Dorfes. Ich denke, auch heute hat oftmals die Kirche eine zentrale Rolle und sozusagen das Monopol, ja, für geistliche Rechtgläubigkeit. Ich weiß das von meiner Mutter auch, die gesagt hat, ich gehe dort zur Kirche und was der Pfarrer sagt, das wird schon stimmen. Er hat auch studiert. Also so ein Vertrauen, was man in die Institution Kirche hat. Den Pfarrer stehen alle Türen offen, zu Seniorengeburtstagen, kommen dann nach Hause, Krankenbesuche. Und der Pfarrer ist eigentlich eine respektierte Autorität. Dann die Aktivität von Sekten muss man auch bedenken, denke ich, beim Dorf. Auch die Sekten haben die Überzeugung, dass Dörfer wichtig sind. Ja, dass dort auch Menschen gewonnen werden müssen. Und in unserem Dorf in Süddeutschland, da hatte sogar die Neuapostolische Kirche noch eher ein Gemeindehaus, als die katholische Kirche eine Kirche gebaut hat. Das war 1960, wurde in unserem Dorf ein Versammlungsraum für 130 Leute gebaut. Die katholische Kirche, die dort so, sagen wir mal, so 30% vertreten ist, zu 60-70% evangelischen, hatte dann erst 7 Jahre später eine Kirche gebaut. Ja, also dort speziell auch die Aktivität der Sekten, auch in Dörfern. Und es entstehen Gemeinden in Dörfern. Ja, ist interessant, wie dort in Maulburg eine Gemeinde entstanden ist, jetzt auch in Lammerzfehn oder auch an der holländischen Grenze in Bonn, auch von einer Gemeinschaft her. Und ich denke, es ist auch ein Vorteil und es muss nicht unbedingt ein Nein sein für Gemeinde, wenn im Ort schon ein christlicher Kreis besteht, ja, oder eine Gemeinschaft, die jetzt nicht unbedingt die Sicht hat für Gemeinde nach neutestamentlichem Vorbild. Was mir wichtig scheint, dass man die Ergänzung betont, dass man sagt, okay, wir wollen nebeneinander arbeiten, wir wollen füreinander beten, wollen Offenheit haben füreinander, bereit sein auch andere Angebote von der Gemeinde oder Gemeinschaft anzunehmen und zu nutzen. Auch wenn wir jetzt getrennte Wege gehen, ist das keine Konkurrenz, die gegeneinander gerichtet ist, sondern wir wollen das als gegenseitige Befruchtung sehen. Und ich denke, das wird auch bei uns in Amazfeen wichtig sein, das immer wieder zu betonen, dass wir die Arbeit tun wollen, gemeinsam, wo es möglich ist, auch wenn wir verschiedene Gemeindeüberzeugungen haben. Wie unterscheidet sich Gemeindegründung auf dem Land von der in der Stadt? Anforderungen an einen Gemeindegründungsmitarbeiter. Was mir aufgefallen ist, wie ist die Definition von Arbeit auf dem Land? Ja. Mir ist aufgefallen, Menschen verstehen, der arbeitet, wenn der wirklich handwerklich was tut, mit den Händen, dann arbeitet er. Und dass dort oftmals geistige Arbeit weniger geschätzt wird. Ja, von daher denke ich, ist es auch ein Vorteil, wenn jemand nicht unbedingt zwei linke Hände hat. Aber wenn auch jemand bereit ist, für länger in einem Ort zu bleiben. Ich denke, das ist auch die Herausforderung in ländlichen Gebieten. Man kommt nur langfristig in eine Dorfgemeinschaft hinein. Und von daher ist auch wichtig, bereit zu sein, langfristig in dieser Arbeit zu stehen. Und was mir auch sehr wertvoll schien, aus meiner Erfahrung, dass man Ahnung hatte von der Landwirtschaft. Ja, also für mich war das eine Hilfe und ich sehe da auch Gottes Führen in dieser Hinsicht. Was verstehen die Dorfbewohner unter einer freien Gemeinde, freien christlichen Gemeinde? Ich denke, das ist auch noch wichtig. Ja, zum einen könnte man sagen, sie denken, freie christliche Gemeinde oder freie Bibelgemeinde oder Christengemeinde oder biblische Gemeinde, egal, das ist eine Sekte. Ja, das ist nicht katholische Kirche, das ist nicht evangelische Kirche, das muss eine Sekte sein. Ja, so sind viele Menschen eingestellt. Alles, was nicht zur Großkirche gehört, zur Landeskirche, ist Sekte. Und manchmal trägt dann auch noch der Pfarrer oder der Pastor dazu bei, indem er warnt von der Kanzel, wie es bei uns in Süddeutschland der Fall war, ihr vertretet oder sie vertreten eine Extremform der Verbalinspiration. Ja, und sind sektiererisch, das wurde in der Kirche verkündigt. Und dann muss man sich nicht wundern, dass die Menschen dann zurückschrecken und ihre Kinder vielleicht ein bisschen mehr behüten, ihre Jugendlichen. Aber es kann auch sein, jetzt besonders in christlichen Kreisen, wenn man sagt, wir wollen eine freie Gemeinde aufbauen, dass gesagt wird, ja, wollt ihr denn bessere Christen sein? Ja, seid ihr denn nicht zufrieden? Und wir wollen doch auch dem Herrn nachfolgen. Sind wir nicht gut genug? Und das ist auch die Gefahr, dass das unter einer freien Gemeinde verstanden wird. Aber es ist auch möglich, zu profitieren von alteingesessenen Gemeinden in der Umgebung. Ich habe das gemerkt in Ostfriesland, dass diese Anschauung, dass wir eine Sekte sind, eigentlich noch, ich habe das noch gar nicht so gehört. Ja, weil in Ostfriesland sind auch alte Baptistengemeinden. Ja, und durch die Baptistengemeinden ist die Landbevölkerung vertraut mit freien Gemeinden und das hat auch etwas Gutes für sich. Ja, dass man besser eingeordnet werden kann und nicht unbedingt als Sekte verschrien wird. Es gibt auch natürlich verschiedene Gemeindegründungen, ja, ob Stadt oder Land. Es gibt natürlich die klassische missionarische Gemeindegründung, was bei uns jetzt nicht der Fall war, dass jemand hingeht und Leute kommen zum Glauben und eine Gemeinde entsteht. Es war auch kein Hauskreis da, der zur Gemeinde wurde, in dem Sinne, oder eine Teestube, sondern es war ein Teil einer Gemeinschaft. Ja, und ich denke, auch im Gemeinschaftsbereich wäre es schön, wenn eigentlich viele Gemeinschaften zur Gemeinde würden, im Ganzen. Ja, das war eigentlich auch unser Ziel, was sich leider nicht bestätigt hat. Ein Vorteil von Gemeindegründung auf dem Land ist auf jeden Fall, dass es viel leichter ist, Räumlichkeiten zu bekommen. Preiswerte Räumlichkeiten. Wer ist jemand hier von Stuttgart, Möhringen? Genau. Was bezahlt ihr für eure Gemeinderäume? Ihr habt noch zwei Wohnungen dazu?
Ja, es sind zwischen 4.000 und 5.000
zwischen 4.000 und 5.000 Mark im Monat an Miete. Ja. Mit Wohnung, ja. Also was rechnen wir für Gemeinderäume? 2.000 Mark vielleicht? 1.800? Ja, also das müsst ihr rechnen für Gemeinderäume. Die Bauplätze in Stuttgart werden natürlich auch einige hundert Mark teuer sein, nehme ich an.
Bauplätze?
Ja.
Ja,
also bei uns im Dorf, im Südwestdeutschland, war der Bauplatz auch 200 Mark aufwärts und in Ostfriesland der Bauplatz so 32 bis 45 Mark. Also es ist sehr hilfreich in dieser Hinsicht, Gemeindegründung auf dem Land. Und es gibt auch alte Gaststätten genug, die zumachen, Molkereien, die man gut zu Gemeindehäusern umbauen kann. Ja, also es gibt auch einige Beispiele, auch in Reutlingen-Oferdingen. Ist auch eine alte Gaststätte, Gemeindehaus geworden. Gefahren der Gemeindegründungsarbeit möchte ich einige aufzeigen, die nicht unbedingt nur speziell auf ländliche Gebiete zugeschnitten sind. Eine Gefahr, die ich sehe, ist auf jeden Fall, dass man Sammelbecken für unzufriedene Gläubige wird. Ja, das ist eine große Gefahr, dass Glaubensgeschwister da sind, die meinen, oh, da ist jetzt eine neue Gemeinde, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Gemeinde, lass mich mal da hingehen. Ja, und das ist eine große Gefahr. Deshalb ist es wichtig, Verbindlichkeit zu predigen und auch zu praktizieren. Oder dass andere denken, dass nur eine Umverteilung von Gläubigen stattfindet. Ja, ich denke, das ist auch nicht der Sinn von Gemeindegründungsarbeit. Und das ist auch bei uns wichtig, dass wir verstärkt zur missionarischen Arbeit kommen und noch mehr zum Glauben kommen. Auch jetzt am Sonntag, gestern wurde auch erzählt, dass auch ein Kind zum Glauben gekommen ist, aus einer christlichen Familie. Also wir erleben auch immer wieder, dass Kinder zum Glauben kommen, aus christlichen Familien. Aber wir sehen auch, dass eben immer wieder Jugendliche oder Teenager bringen wieder ihre Freunde mit. Ja, und so wollen wir verstärkt auch einladen, missionarische Möglichkeiten nutzen. Eine große Hilfe für Gemeindegründungsarbeit ist auf jeden Fall, wenn man ein klares Gemeindekonzept hat vorher. Und ich denke, das ist von Vorteil in der Stadt oder auch auf dem Land. Ich habe das bei uns in Maulburg gemerkt, wo auch die Mitarbeit dort gelöst habe nach einiger Zeit, weil ich gemerkt habe, die Geschwister sind nicht bereit, konkret weiterzugehen und klare Gemeindestrukturen aufzubauen. Ja, wo man gesagt hat, wir wollen ein Ort sein, wo jeder, der irgendwo im Reich Gottes mitarbeiten will, das tun kann. Und keine Verbindlichkeit hatte in Bezug auf Mitgliedschaft. Und auch in puncto Taufe wurde das nicht klar abgegrenzt. Es kann natürlich auch sein, dass es in Dörfern Schwierigkeiten gibt mit örtlichen Vereinen. Ja, da will ich mal einen Gegenpol noch aufstellen zu der Ansicht, dass man in Vereine geht, um missionarische Kontakte zu knüpfen. Ich habe das auch erlebt. Ich war Mitglied im Musikverein. Mein Bruder war der Dirigent und ein anderer meiner Brüder war auch dort im Musikverein. Und viele meiner Freunde, wir sind dort in der Jugendgruppe vom Musikverein herangebildet worden, sollten später mal die Hauptlast tragen, in ersten Stimmen, und dann sind wir zum Glauben gekommen. Ja, Musik ist so schön, ist eine gute Sache, kann man den Leuten eine Freude machen. Ja, das wurde immer wieder gesagt, ist auch richtig. Ja, Musik ist nicht unbedingt schlecht. Aber jetzt stellt euch mal junge Christen vor, die spielen Musik am Dorffest. Dann wird später, man trinkt mehr, also jetzt die Gäste, nicht man selber natürlich. Und sind so betrunkene Leute, die torkeln dann durch die Gegend. Die Situation. Oder bei uns in Südbaden mit Fastnacht. Ja, der Musikverein hat dort auch seinen Platz. Dort spielt man dann nicht nur unbedingt Konzertstücke oder eine Polka, sondern spielt man auch so bekannte Stücke wie Wir kommen alle in den Himmel, Schnaps, das war sein letztes Wort, und andere Dinge, wo man in Gewissenskonflikte kommt. Ja. Und konsequent davon war, dass ich aus dem Musikverein ausgetreten bin, mitten im Dorffest, Samstagnacht. weil ich gemerkt habe, jetzt muss ich weg dann. Ja. Wir hatten früher schon mal, wollte ich den Musikverein verlassen. Und dann kam es sogar so weit, dass der Vereinsvorstand hat ein Treffen organisiert mit den Kirchengemeinderäten und uns jungen Christen, die in der Teestube zum Glauben gekommen sind. Und die Kirchengemeinderäte haben uns dann versucht zu überzeugen, dass man doch an Fasching spielen kann und so. Ja. Und dann ging das eben weiter und dann beim Dorffest war es dann Ende. Aber das hat auch Kreise gezogen. Ja, und Mitgliedschaft in einem Verein muss nicht unbedingt nur unproblematisch sein, kann auch Schwierigkeiten bringen. Es kann natürlich auch zu einem Schlagabtausch kommen zwischen Kirche und freier Gemeinde. Das hatte ich mal in meinem Praktikum in Mössingen gemerkt, im schwäbischen Raum, wo die Presse nur so gewartet hat auf irgendwelche Skandale, ja, und man gemerkt hat, sie ist ganz klar gegen alles, was christlich ist. Und das ist auch eine Gefahr von neuen Gemeindegründungen, sei es jetzt auf dem Land oder auch in der Stadt. Für mich war auch wichtig zu erleben, es ist ein Vorteil, wenn man am Anfang eigentlich wenige ist und mit den wenigen vor Ort klar zu einem Konzept kommen kann von Gemeindearbeit. Und wir haben das jetzt im Nachhinein auch geschätzt, ja, dass wir gewusst haben, es sind Geschwister dazugekommen, sind Leute zum Glauben gekommen, aber wir haben die Eckpfeiler, die Fundamente unserer Gemeinde vorher abgesteckt und können jetzt davon auch profitieren. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich abzugrenzen zu Hauskreisen und Gemeinschaften, dass man weiß, wir haben unseren Gottesdienst am Sonntagmorgen und wir erwarten auch Verbindlichkeit und wir sind nicht nur eine Gottesdienststätte, wo man zu einer Veranstaltung kommt, sondern wir wollen Heimat auch geben für Gläubige. Und ein letztes, was mir eine Hilfe ist, auch im Gelingen der Gemeindearbeit, dass wir offene Augen haben, auch für die Früchte, die Gott schenkt. Ja, und da durften wir auch vieles erleben, auch in Bezug auf die Gemeinschaft, dass Gott Lösungen geschenkt hat, dass Gott geholfen hat, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass Gott uns auch Kontakte geschenkt hat zu Gläubigen, die vielleicht heimatlos waren oder irgendwo blockiert gewesen sind. Und dass er auch uns Möglichkeiten gibt, jetzt missionarisch zu arbeiten. Wir haben jetzt auch angefangen mit dem Geschichtentelefon, wo auch der Jugendkreis immer wieder mobilisiert ist, Einladungszettel zu verteilen. Und ich denke, auch für die Zukunft ist das wichtig, dass wir erfinderisch sind in Bezug auf missionarische Möglichkeiten. Ja, nicht unbedingt die traditionellen Wege nur beschreiten, sondern dass wir eventuell auch mal eine Woche der Landwirtschaft durchführen. Ja, ich habe gedacht, in der Bibel finden wir so viele Gleichnisse und biblische Wahrheiten, die aufgrund von landwirtschaftlichen Gegebenheiten basieren, dass man das gut auf dem Land auch mal durchführen könnte. Eine Bibelwoche und nachmittags immer verschiedene Veranstaltungen mit Aktivitäten, die zur Landwirtschaft passen. Und das soll so ähnlich sein, erfinderisch in missionarischer Arbeit, wie diese Parkuhr. Ja, das fand ich auch eine gute Idee. Jetzt nicht das Vordere hier, das ist eine ganz normale Parkuhr. Und hier kann man jetzt nicht nur die Stunden anzeigen, weil man ein Auto abgestellt hat, sondern hier hat sich jemand, ein Christ, Gedanken gemacht. Wie kann man die Parkuhr auch als geistliches Werkzeug gebrauchen? Jetzt schaut auf der Rückseite, die Bibel im täglichen Leben. Und da könnt ihr einstellen, eure Probleme, Finanznot zum Beispiel, und hier werden dann die Bibelstellen angegeben, die euch dazu Auskunft geben. Ja? Ich denke, derweise sollten wir erfinderisch sein, jetzt besonders auch auf dem Land, die Leute anzusprechen, sie zu beobachten und auch zu sehen, wie können wir dort Menschen auf Jesus hinweisen, damit die Gemeinden dort auch wachsen. Und wir werden uns natürlich nicht beschränken auf unser Dorf, sondern wir werden das als ganzes Umfeld betrachten müssen. Ja, wir hatten jetzt auch unsere evangelistische Zeitschrift von Dillenburg, die wir jeden Monat verteilen. Und das wollten wir jetzt ein Jahr durchführen in unserem Dorf, in deinem Nachbardorf. Und dann wollten wir eben hingehen und fragen, wer es weiterhaben möchte. Und dass man eventuell in einem nächsten Jahr ein anderes Dorf in der Umgebung nimmt, um diese Schriften zu verteilen. Um auch Menschen nicht so direkt zu konfrontieren. Ja, willst du jetzt Jesus annehmen oder nicht? Sondern dass man ihnen eher einmal Zeit gibt. Denn wir haben es auch mal erlebt bei einer Einsatzwoche von der Bibelschule Brake. Die Schüler gingen so in die Häuser, haben eingeladen zur Evangelisation. Ja, und ein prägendes Erlebnis war, dass zwei der Schüler berichtet haben, sie kamen zu einer älteren Frau, haben ihr erzählt, dass sie jetzt hier sind im Dorf und eine Evangelisationswoche durchführen, also von Jesus wird da gepredigt, hatten Schriften dabei, christliche Literatur. Und die Frau war ganz empört. Wisst ihr, was sie zu ihnen gesagt hat? Ja, denken Sie denn, wir sind Heiden? Ja, also, das sind Menschen vielleicht ein bisschen überfahren worden oder sie haben das nicht ganz verstanden. Ja, die haben gedacht, ja, wir sind ja eigentlich ganz gut christlich und jetzt kommen da Leute und die wollen uns von Jesus sagen. Ja, und dieses Verständnis müssen wir auch verstehen. Ja, wo können wir die Leute abholen, auch auf dem Dorf, dass sie nicht den Eindruck haben, wir sind die Superchristen oder verstehen uns als Superchristen und das sind jetzt die Leute, die erst einmal von Jesus hören müssen. Gut. Ich denke, soweit soll das mal sein. Ich denke, die Zeit ist schon da, dass wir Schluss machen. Ich wäre auch dankbar dafür. Ich weiß, dass es jetzt nicht mehr so möglich ist, aber vielleicht nachher, wenn wir uns wiedersehen, beim Essen oder so, gern von einigen von euch mal auch Erlebnisse aus eurer Situation mitzubekommen. Die hat auch schon mitgeholfen durch diese Umfrage. Ich meine, wir sollten als Mitarbeiter im Werk des Herrn auch einander helfen mit den Erfahrungen, die Gott uns geschenkt hat, auch im ländlichen Gebiet. Gut, wollen wir miteinander beten? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns auch Frucht geschenkt hast, dort in Ostfriesland. Ich danke dir dafür, dass auch in anderen Dörfern und ländlichen Gebieten Geschwister dir vertrauen, dass du wirkst. Und ich möchte bitten um einen langen Atem, dass du uns viel Liebe schenkst, auch für die Menschen auf dem Land, viel Verständnis. Ich möchte bitten darum, dass du uns Wege zeigst zu den Herzen, dass wir nicht oberflächlich sind, nicht ungehalten, sondern geduldig und voller Verständnis und Einfühlungsvermögen. Herr, wir danken dir dafür, dass du auch Weisheit schenkst, in welchen Orten gearbeitet werden soll, dass du persönlich führst durch deinen Geist, auch durch Beziehungen, die du schenkst, durch offene Türen. Und wir wollen aber auch für die bestehenden Gemeinden bitten, auch die Gemeinden, die vielleicht schon länger dort sind am Ort, dass du immer wieder neue Frische schenkst, auch von dir weiterzusagen und ein Licht zu sein, auch in der Umgebung, wo Menschen verloren sind und deine Erlösung brauchen. Wir danken dir jetzt auch für die Zeit des Workshops und bitten auch für den heutigen Abend um deinen Segen. Amen.